meine Herren, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Unsere wöchentliche Show mit Bernd Schwickerer. Servus.
Guten Tag, Herr Fetzer. Und wieder werden wir zweitklassig. Ist ja Wahnsinn. Also, vielleicht, wissen wir auch nicht.
Ja, noch nicht, aber es geht zumindest um die drohende Zweitklassigkeit heute für die Augsburger Panther. Die Tabellenletzter sind seit diesem Wochenende, seit dem Sonntag, ist es klar. Das heißt also sportlich abgestiegen, dass man immer sportlich abgestiegen sagen muss, ist natürlich auch ein Problem an der ganzen Geschichte, dass es jetzt wieder dauern wird, ist ja ein Problem für die Regelung und auch ein Problem für die Augsburger Panther, aber sie sind Tabellen 14. Und
ein Problem für die Akzeptanz von Auf- und Abstieg.
Genau, ja. Genau,
das haben wir letzte Woche aufgemacht, muss ich nochmal machen.
Wenn Kassel oder Krefeld aufsteigen, dann ist Augsburg abgestiegen als letzter der DEL, aber das entscheidet sich halt erst in ein paar Wochen. Also Thema DEL, Auf- und Abstieg, beziehungsweise Augsburger Panther, und dann schauen wir auch noch in die NHL und da geht's um vor allem eben eine Person, Matt Rampe, der mittlerweile sehr ramponiert ausschaut.
Na hey,
nach seinen ersten Partien,
klasse.
Also zwei blaue Augen, geiler Typ auf jeden Fall, keine Frage, also Interviews super, aber ja, muss das dann so sein mit den Fights und was ist das, was könnte das für Konsequenzen für seine Gesundheit haben? Aber fangen wir in der DEL an, Bernd, erstmal ja schon ein bisschen komische Stimmung nach der nächsten Niederlage für die Augsburger Panther. Sie hatten es ja dann auch nicht mehr selber in der Hand, aber jetzt mit der Niederlage gegen Düsseldorf war dann eben auch klar, sie können es auch theoretisch nicht mehr schaffen, aufzuholen und wieder 13. zu werden. Das heißt also, Tabellenplatz 14, wie schon in der vergangenen Saison, eigentlich abgestiegen, die Augsburger Panther.
Ja, und das auch verdient, das muss man klar sagen. Ne? Also, das kann man natürlich grundsätzlich immer sagen, die Tabelle lügt nicht, aber es gibt ja trotzdem manchmal so Mannschaften, wo du denkst, die spielen so über ihre Verhältnisse oder andere spielen unter ihre Verhältnisse, wenn die vielleicht auch ein bisschen Verletzungspech haben oder Pech im Spiel haben, was auch immer. Also bei Augsburg kann meiner Meinung nach niemand von Pech reden. Natürlich reden wir über die Voraussetzung. Das ist ja auch während der Übertragung groß passiert. Das ist jetzt auch das große Thema, dass natürlich die Augsburger mit einer riesen Hypothek in die Saison gestartet sind. Aber es war ja auch nicht so, als hätten sie gar keine Chance mehr gehabt, irgendwie zu reagieren. Christoph Kreuzer sagte ja im Interview mit der Eishockey News, die diese Woche erscheint, also ne, wie gesagt, alle lesen, kaufen, also andersrum, sagt er ja auch ganz klar, dass er vielleicht zu früh manche Spieler verpflichtet hatten, sich die eine oder andere Stelle mehr hätte auflassen müssen oder offen lassen müssen. Und das stimmt auch. Und dann muss man natürlich auch sagen, der AEV hat zwei Patronen quasi nicht verballert. Einmal den Trainerwechsel und einmal er hat nicht die 11. Importlizenz vergeben. Ist natürlich eine Frage, ob das auch im Finanziellen lag, ob überhaupt ein Trainerwechsel was gebracht hätte, ob überhaupt dieser 11. ausländische Spieler dann den Unterschied gemacht hätte, alles völlig hypothetisch. Aber grundsätzlich haben sie nicht alles getan, was möglich gewesen wäre.
Ja. Aber gerade diese Rolle von Christoph Kreuzer als Sportdirektor und als Trainer zusammen, die haben wir auch vor der Saison schon kritisiert. Ich mag es grundsätzlich einfach nicht, wenn das eine Person macht. Und jetzt, wenn du in so einer Situation bist, also erstmal diesen Kader ja zusammenstellen musst, unter unbekannten Voraussetzungen erstmal, oder zumindest nicht weißt, ab wann kann ich jetzt wirklich für die DEL planen oder für die DEL2 jetzt vor dieser Saison. Das ist ja schon mal schwierig. Wenn du dann jetzt aktuell ja als Sportdirektor trotzdem irgendwie im Kopf haben musst, ja, wie geht's eigentlich weiter? Wie fange ich Vertragsgespräche an? Wie kann ich Spieler vielleicht halten für die nächste Saison? Dich gleichzeitig aber als Trainer noch auf den Abstiegskampf konzentrieren musst, also die Mannschaft eigentlich Spiel für Spiel wieder für die nächste Aufgabe einstellen musst. Da ist es doch noch problematischer in so einer Situation. Wenn du jetzt irgendwie 8er, 9er wirst, ja, okay, dann kannst du beides vielleicht parallel machen. Dann sagst du, gut, wir können jetzt nicht mehr auf Platz 6, wir können jetzt nicht mehr auf Platz 10. Vielleicht kann ich mich jetzt mal eine Woche lang eher auf Thema Vertragsgespräche konzentrieren. Aber das beides parallel zu machen, und beides ist so stressig, ist doch einfach zu viel.
Erstens das, und ich finde, es kommt noch eine zweite Komponente hinzu, nämlich, dass man auch nicht noch eine zweite Meinung hat. Also ich glaube, in vielen Vereinen hat der Manager irgendwann im Laufe der Jahre dann auch nicht diese tägliche Kaderplanungsarbeit zu tun. Aber er ist natürlich ein wichtiger Berater, weil er in der Regel auch Profi war, absoluter Eishockey-Fachmann ist und natürlich dann auch mal eine zweite Meinung reinbringt. Da kann man sich mehr zusammensetzen und mal zusammen diskutieren. Ja, wie siehst du das? Und dann bringt man vielleicht den Trainer nochmal auf einen anderen Gedanken oder sowas. Ne? Und das ist ja nicht möglich, wenn du dieselbe Person bist.
Also selbst wenn Augsburg jetzt die Klasse halten würde, ja, wenn Kassel oder Krefeld nicht aufsteigen, dann bist du in der gleichen Situation wie vor diesem Jahr wieder. Ja, dann kannst du wieder jetzt nicht planen. Und also keiner von denen...
ein Stück weit daraus lernen, dass du eben nicht so viele Spieler verpflichtest. Ne?
Aber keiner von denen, die jetzt ihre Leistungen abgerufen haben und gut gepunktet haben, also zum Beispiel Hakulinen, Esposito, Collins, also die Kontingentspieler. Keiner sagt doch jetzt, ja, jetzt warte ich erstmal ab, was hier in Augsburg passiert, ob die vielleicht in der DL spielen, also mal abgesehen davon, ob sie überhaupt bleiben würden, auch bei DL-Zugehörigkeit. Aber die sagen nicht, jetzt warte ich erstmal, was dann Kassel und Krefeld machen und dann, wenn klar ist, ob es jetzt DL oder DL2 ist, dann treffe ich die Entscheidung, sondern die führen ja jetzt auch dann, sobald die Saison vorbei ist oder haben es schon getan, ihre Gespräche mit anderen Clubs, vielleicht in Deutschland, vielleicht auch wieder in anderen Ländern.
Das stimmt, aber ich finde es, man kann jetzt auch nicht sagen, dass quasi schon alles vorbei ist, weil dasselbe gilt ja auch für die Aufsteiger. Die wissen ja auch erst dann, wie sie ihren Kader planen können, also allein schon von den Ausländerstellen her, weil die in erster und zweiter Liga halt völlig unterschiedlich sind. Also ich meine, die Frankfurter oder im ersten Jahr die Bietigheimer haben ja auch noch gute Spieler verpflichten können, nachdem sie dann aufgestiegen sind. Wer weiß, ob dann der eine oder andere schon irgendeine Form von Vorvertrag hatte, also wenn dann, kann natürlich auch sein, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, also die sind ja auch zum Beispiel letztes Jahr, ist Kassel ja jetzt auch nicht erst im Finale im Spiel gescheitert, sondern schon vorher. Ne? Also trotzdem war das natürlich, waren das ein paar Wochen und auch ein paar vielleicht für einzelne Spieler entscheidende Wochen. Aber es wäre mir jetzt auch zu einfach, das alles daran festzumachen. Ne? Also wer zum Beispiel Esposito am Freitag da in dem Interview gehört hat oder war das gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Der hat ja auch klar, das war gestern, hat doch ganz klar gesagt, ja, wir waren zu schlecht, wir sind zu Recht da unten und der hat auch dann die ganze Organisation damit reingenommen. Er hat jetzt nicht nur gesagt, unsere Mannschaft war zu schlecht, also er hat gesagt, die ganze Organisation war eigentlich zu schlecht, nämlich das zu halten. Und das sagt eigentlich auch viel aus, finde ich.
Ja, Luca Tosto hat es ja am Freitag dann auch sehr exemplarisch gesagt. Auch er hat gemeint, wir sind zu schlecht und das stimmt einfach. Das waren klare und ehrliche Worte. Also es ist einfach, wie gesagt, nochmal zurück zu dem Spiel am Mittwoch gegen Mannheim. Da kannst du ja nicht mal, also natürlich werfen die Fans den Spielern auch vor, dass sie nicht kämpfen und nicht irgendwie den letzten Einsatz zeigen, aber wenn du gar nicht in die Zweikämpfe reinkommst, wenn du einfach einen Meter weit weg bist, wenn da einfach überhaupt nichts passt, auch in der Zuordnung in der eigenen Zone, wenn die Scheibe sofort wieder weg, da sind Fehlpässe teilweise dabei gewesen, unglaublich, ne? Und wenn du halt die ganze Zeit in deinem eigenen Drittel spielst oder die meiste Zeit in deinem eigenen Drittel spielst und nie richtig rauskommst und da, also wie soll es funktionieren? Wie kannst du überhaupt kämpfen? Wie kannst du überhaupt einen das zeigen, wenn du zu weit weg bist und gar nicht in die Zweikämpfe kommst?
Ja, und das war jetzt nicht nur gegen Mannheim so. Man könnte ja vielleicht mal sagen, gut, Mannheim ist halt ein Top-Team, was dann irgendwann doch mal ins Laufen kam. Ja. Also nicht generell, aber in dem einen Spiel. Aber das ist ja seit Wochen so. Also dieser Februar war ja wirklich verheerend. Es gab keinen einzigen Drei-Punkte-Sieg. Der letzte Drei-Punkte-Sieg war am 18. Januar. Und zuletzt gab es halt auch immer nur Spiele mit mindestens 2, wenn nicht 3 Toren Abstand verloren. Ne? Und selbst gegen Düsseldorf jetzt am Sonntag, eine Mannschaft, die nun wirklich auch nicht das größte Selbstvertrauen hatte, auch mit 6 Niederlagen angereist ist, auch in Abstiegsgefahr war, wo die Stimmung echt nicht gut ist. Selbst gegen die DEG war das eine absolut verdiente Niederlage. Jetzt kann man sagen, am Ende haben sie dann, oder Ende der letzten Drittel haben die Augsburger nochmal gedrückt und hatten eine Ausgleichschance oder vielleicht sogar mehrere. Und auch Ende des zweiten Drittels gab es ja mal diese Riesenchance von Oblinger und sowas. Aber grundsätzlich haben sie das Spiel verdient verloren, waren die schlechtere Mannschaft. Und gerade im ersten Drittel, wo du denkst, ey, jetzt nochmal nutzen, den Heimvorteil, die ersten 5 Minuten voll nach vorne und so. Selbst da waren sie nicht besser, gehen dann trotzdem in Führung, aber kriegen nur 24 Sekunden später direkt das nächste Tor rein. Also, keine Ahnung, das ist schon absolut verdient. Über die ganze Saison, es gab nicht eine einzige Phase mit mehr als 2 Siegen am Stück und das ist dann einfach zu wenig. Ja.
Aber was muss da jetzt passieren? Also was kann passieren? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe in Augsburg, sagen größtenteils, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, mal in die DL2 zu gehen. Weil die Fans genauso kommen würden, also wenn die Stimmung wäre ähnlich, man hat halt einfach andere Gegner, hat vielleicht ein paar Derbys, die neu sind, und kann sich da vielleicht dann mal in aller Ruhe so ein bisschen konsolidieren. Diese Diskussion haben wir immer, ob vielleicht mal ein Abstieg so reinigend sein kann, ja, oder, aber wir haben auch schon gesagt, das kann ja dann auch dauerhaft sein, ne? Also möglicherweise, wenn die Augsburger Panther jetzt runtergehen, dann kommen die, nie mehr ist jetzt übertrieben, aber dann kommen die nächsten 5 bis 10 Jahre vielleicht nicht hoch. Vielleicht wird absolut die Auf- und Abstiegsregelung wieder ausgesetzt und dann ist eh wieder geschlossene Gesellschaft oben. Dann spielen die DL2. Dann ist es auch nicht so wirklich reinigend. Wenn du eine Mannschaft hast, die durchgehend in dieser Liga gespielt hat, einmal Vizemeister war und einfach eine Stadt dahinter mit großer Eishockey-Begeisterung, dann ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn die dann in der DL2, dann sagst du in ein paar Jahren, nur als wäre Augsburg eigentlich wieder bereit hochzukommen und dann geht's wieder nicht. Also so reinigend ist vielleicht die DL2 dann auch nicht.
Nee, finde ich auch, weil es ja eben gerade eine Liga mit K.O.-System ist. Weißt du, wenn du über die ganze Saison sagst, wie im Fußball, im Handball, wo auch immer, dann kannst du natürlich sagen, ja gut, komm, wir haben schon die besten finanziellen Möglichkeiten. Also nehmen wir an, Augsburg geht runter, dann gehe ich mal von aus, dass sie jetzt die besten finanziellen Möglichkeiten in der zweiten Liga haben. Erstens kriegst du ja die Kohle, deine Einlage quasi aus der DEL zurück, weil du ja nicht mehr Teil der DEL bist. Du bist ja dann nicht mehr einer der 14 Gesellschafter dieser Liga. Und natürlich mit dem Stadion, mit dem Fanaufkommen, die werden auch andere Sponsoren haben und so. Also sagen wir mal so, rein finanziell könnte Augsburg sich ein Team aufs Eis stellen, wo du sagen würdest, über 52 Spieltage sind wir die beste Mannschaft. Also selbst wenn was schief geht. Aber in einem K.O.-System kannst du nie was planen. Du kannst zwei schlechte Wochen haben, der geht schon, Goalie kann, heißt auch ein Blablabla, das alte Gerede, was wir hier immer machen. Und deswegen ist es 0,0 garantiert. Du kannst in der zweiten Liga den Aufstieg nicht kaufen. Das ist nicht möglich. Und theoretisch, du hast völlig recht, spielen die 5, wenn nicht sogar 10 Jahre in der zweiten Liga.
Ja, dann hilft dieser Abstieg natürlich auch nichts. Aber also ich glaube, dass da bei vielen Fans einfach so diese Vorstellung ist, das wäre mein Denkzettel an die Organisation, was da alles falsch gelaufen ist die letzten Jahre. Waren 2019 noch im Halbfinale, ne? Die Augsburger Panther damals unter Mike Stewart, diese 7-Spiele-Serie gegen München, und jetzt 5 Jahre später sind sie zum zweiten Mal in Serie sportlich abgestiegen. Also eigentlich war es ja dann schon 2023 der sportliche Abstieg gewesen, oder ist es? Also in einem kurzen Zeitraum, wo sich einfach ja, da alles gewandelt hat, bis auf eben die Stimmung im Stadion und ja, die Unterstützung der Fans, wobei auch die dann am Ende der Saison jetzt auch nicht mehr so da war. Also ich meine, die letzten Sequenzen da bei der Niederlage gestern wieder, da waren die Fans, haben dann auch mal gezeigt, dass sie eben nicht einverstanden mit dem waren, was passiert ist.
Und es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht in der Vehemenz. Also Christoph Kreuzer gegenüber ist was anderes. Der kommt nicht daher, der ist jetzt ein Jahr da und natürlich kann man ihm Fehler vorwerfen. Jetzt kann man natürlich, ne, also was wir eben gesagt haben, die Voraussetzungen waren auch schwierig, kann man natürlich sagen. Deshalb ist er natürlich nicht der Alleinschuldige. Es wäre natürlich absurd, das zu behaupten. Aber sagen wir mal so, dass man vielleicht gegen den Trainer und den Sportdirektor ist, also dieses Konkrete auf dem Eis, das kann ich noch nachvollziehen. Ich war ein bisschen überrascht über die Rufe gegen Siegel. Also ich bin jetzt auch nicht so in Augsburg drin, dass ich da alles einschätzen kann, was er da so gemacht hat. Aber es steht ja, zumindest wie ich das wahrnehme, außer Frage, dass er diesen Verein in den letzten 10, 20 Jahren schon zu dem gemacht hat, was er ist. Also auf jeden Fall eine Hauptperson dafür war und den Verein auch mal gerettet hat und auch der Stadionumbau und so. Also der hat er natürlich nicht alleine gebaut, ne? Aber da wird er auch auf jeden Fall gute Lobbyarbeit gemacht haben. Und deswegen hat mich das dann doch schon überrascht, wie groß der Gegenwind ihm gegenüber ist. Und die Frage ist ja auch, ne, die Kritik ist immer nur so gut wie die Alternative. Also wenn er weg ist, gibt's da Leute im Hintergrund, die das übernehmen wollen mit einem neuen Konzept, die es besser machen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber beim Konzept geht's ja ums Sportliche. Also ein Punkt ist auf jeden Fall, 2 Leute für Trainer und Sportdirektor. Da kannst du was ändern dran. Ja, und dann geht's aber auch Zusammenstellung der Mannschaft, das macht dann aber wiederum natürlich der sportliche Leiter, der stellt die Mannschaft zusammen. Und da würde ich sagen, hat es zur vergangenen Saison halt schon den Cut gegeben. Ja, und manche Spieler, die einfach die Leistung nicht mehr gebracht haben, mussten gehen. Aber
ja, ich meine, wir haben die Diskussion ja schon vor 2, 3 Jahren geführt, dass viele Leute, die wir mit Augsburg verbunden haben, ja schon abgehauen sind. Ne? Also erst viele Importspieler, dann auch viele deutsche Spieler, die so über Jahre diesen Club eigentlich ausgemacht haben. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das eine Riesensensation, dass Augsburg einfach unten landet. Das war ja so ein schleichender Prozess. Ne?
Ja, und also nicht nur sportliche Qualität, sondern einfach auch Identität und genau. Einsatzwille, der da verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist den Fans sogar noch wichtiger, dass die zumindest eine Mannschaft da unten auf dem Eis sehen, die fightet, die rennt, die alles tut, um zu gewinnen. Ob die dann gut genug ist, ist dann wieder die nächste Frage. Jetzt ist TJ Trevelyan natürlich hinten raus auch nochmal ausgefallen. Das ist so einer, der sich natürlich 100% mit dem Club identifiziert, weil er jetzt seine 13. Saison da in Augsburg spielt. Auch einer, der eben immer Einsatz zeigt. Aber ich glaube, mal neben der sportlichen Qualität geht es einfach auch darum, dann wieder Spieler da zu haben, die auch länger da bleiben und nicht nur eine Saison, 2 Jahre, und die einfach dann, ja, das auch, diese Emotionen auf dem Eis zeigen, die von den Rängen kommt.
Findest du denn, es war wirklich ein Einsatzproblem? Also ich habe natürlich jetzt nicht jedes Augsburg-Spiel in voller Länge gesehen, aber ich fand, die haben sich ja schon in Schüsse geworfen, in Zweikämpfe geworfen und gekämpft und gearbeitet und vor dem Tor gewühlt und sowas. Also ich finde, daran liegt es nicht. Ich finde, es ist eher, so wie ich das beobachte, ein Qualitätsproblem.
Und da waren halt einfach auch Fehlgriffe dabei. Also klar, die Finnen jetzt, Hakulin und Kaijalainen, haben gut gescored. Collins, Esposito, die würde ich da vielleicht rausnehmen, zumindest was das Scoring anbelangt. Aber es haben natürlich dann auch, bei den deutschen Spielern die gefehlt, die wirklich Leistungsträger sein können. Also zum Beispiel so ein, da waren halt dann so in der Verteidigung Spieler wie Renner, wie Schüle zum Beispiel. Ja, die, weiß nicht, ob die woanders nochmal einen DL-Vertrag gekriegt hätten. Das waren halt eben so, das sind so zwischen DL, DL2, würde ich sagen, jetzt aktuell, sind ja auch mit Bietigheim abgestiegen letztes Jahr. Die spielen einfach das, was sie spielen, würde ich sagen. Und andere, zum Beispiel jetzt diese Welsch-Nachverpflichtung, also Welsch, wenn du Welsch jetzt vergleichst mit dem, was der früher in Nürnberg gespielt hat, also das sind zwei unterschiedliche Spieler, der hat einfach dieses Niveau nicht mehr. Und also Zach Mitchell zum Beispiel, der in der vergangenen Saison nur ein paar Spiele gemacht hat, weil er einfach schwer an der Schulter verletzt war, das hat auch, der war nicht zu sehen in den meisten Partien. Aber da würde ich auch wieder sagen, und trotzdem müssen wir diesen kleinen Schwanz dann immer wieder anfügen, diesen kleinen Rattenschwanz. Du musst halt so, hast wahrscheinlich vor der Saison einfach so ein paar Wetten hast du eingehen müssen. Ja, also irgendwie zum Beispiel der Mitchell, ja, vielleicht kommt er wieder an sein Niveau, das er vor seiner schweren Verletzung hatte. Ist er nicht gekommen. Ein Welsch, ja, vielleicht funktioniert es ja doch noch so wie in seiner Anfangszeit in Nürnberg. Der war ja dann auch verletzt, hat danach nicht mehr so gut gespielt wie davor. Aber die Antwort ist halt nein, jeweils. Und das ist halt zu oft nein.
Ja, und dann kam halt auch noch zu deinen, waren zuletzt deine Top-Spieler auch einfach nicht da, ne? Matt Pampel, ein Tor im Februar, Karajalainen, ein Tor im Februar, Esposito, ein Tor im Februar, Mitchell, ein Tor im Februar, das ist auch einfach zu wenig, Rantakari auch, also es gab ja keinen, wo du am Ende gesagt hast, ja komm, es läuft hier vielleicht kollektiv nicht. Gucken wir mal zum Beispiel auf die Mannschaft, gegen die sie gestern verloren haben, die Panther, die Düsseldorfer, die waren auch schlecht und auch durch die Bank nicht gut, aber sie hatten halt zumindest eine Reihe und dann so ein Brandon O'Donnell oder so ein Agostino und so ein Payer, die es dann rausgerissen haben. Ne? Und sowas gab es in Augsburg halt gar nicht. Oder Iserlohn das Gleiche, ne? Mit der Call-Reihe. Ne? Also es braucht ja nicht immer eine komplett funktionierende Mannschaft, aber du musst zumindest ein paar haben, die dann so bezahlt werden, die dafür eingeplant sind und die dann auch das zeigen. Ne? Und das hat es in Augsburg halt am Ende gar nicht mehr.
Ja, gerade jetzt diese Phase, also seitdem Augsburg am 33. Spieltag 12 Punkte, also Iserlohn hatte 11 Punkte Rückstand auf Düsseldorf, ich glaube 12 Punkte waren es auf Augsburg am 33. Spieltag, seitdem 18 Partien und ja, eigentlich durch die Bank, was Scoring anbelangt, ja, also der Beste hat 11 Punkte da in den 18 Spielen mit Chris Collins,
das ist der beste Scorer. Ja, du hast 11 Punkte Vorsprung, war sogar 11 da, war 2 Punkte von den Playoffs weg.
Ja, und, aber das kann ich mir dann auch wieder nicht erklären, warum du eigentlich die Hälfte der Saison das Niveau hast und auch punktemäßig dann so davor bist. Klar, Iserlohn hat jetzt richtig angezogen nochmal im Jahr 2024, aber wie dann dieser Leistungsabfall dann zustande gekommen ist, das ist das, was ich nicht erklären kann. Was ich
ja, verstehe. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob die wirklich vorher so viel besser waren, weil, also nochmal, ich habe nicht jedes Spiel live gesehen, natürlich, aber ein paar habe ich mir angeguckt, unter anderem den Sieg in Mannheim habe ich gesehen, dann habe ich natürlich den Sieg in Düsseldorf gesehen, ich habe den Sieg gegen München gesehen. Und das waren schon auch glückliche Siege. Also ich kann mich selten erinnern, dass ich mal ein AEV-Spiel gesehen habe und dachte, okay, da sind die klar die bessere Mannschaft, das ist ein dominanter Auftritt, da gewinnen die verdient. Und selbst schlechte Mannschaften haben ja mal solche Spiele, wo einfach alles funktioniert mit dem Gegner gar nicht. Bei Augsburg wäre es jetzt natürlich auch übertrieben zu sagen, jeder Sieg war irgendwie Glück und unverdient, das wäre natürlich totaler Schwachsinn. Aber ich hatte eigentlich fast nie das Gefühl, so ey, die Augsburger, die sind heute richtig stark.
Ja, das stimmt, aber so haben sie auch die letzten Jahre dann, also wirklich dominant. Ich meine, es war oft ein Team, das einfach sehr, 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 sehr gut gekontert hat, mit viel mit Tempo gelöst hat. Vielleicht, also ich meine, das nicht immer die bessere Mannschaft war, aber trotzdem halt so die Punkte geholt hat und das ist jetzt in der Saison vor allem hinten raus einfach nicht mehr gelungen. Und also.
Eine Sache muss ich korrigieren, es gab ja diese 7-2 gegen München, das war schon extrem gut. Und noch ein 4-1 gegen Köln, das waren schon echt gute Spiele, muss man sagen, ne?
Ihr merkt, wir sind so ein bisschen auch ratlos, was passieren könnte, was passieren müsste. Also Aufteilung Sportdirektor, Trainer ist halt dann auch immer eine finanzielle Frage. Aber ja, also ich sage jetzt mal, andere schaffen es auch oder andere verpflichten halt danach und haben dann nochmal einen Spieler, der zumindest ein bisschen den Unterschied ausmachen kann. Und ich denke, dass da die Augsburger Panther in der Saisonschlussphase zu passiv waren und sich dann eher dem ergeben haben, was passiert ist.
Und Sinnbild dafür ist ja, dass Adam Pehl, der lange in Augsburg gespielt hat, dann irgendwie wieder auf den Markt kommt. Er wechselt eben nicht nach Augsburg, sondern nach Düsseldorf. Und im entscheidenden Spiel, in dem Augsburg runtergeht, macht Pehl Punkte gegen Augsburg. Ja. Das ist irgendwie auch so ein Bild dafür, oder?
Und vielleicht nochmal zu den Fans. Also woanders hat es halt richtig gekracht, jetzt auch häufiger, ne? Also in Iserlohn war wirklich, also krasser ja. Fanprotest auch, also teilweise auch, muss ich sagen, also ich habe gestern noch auf der Rückfahrt von Ingolstadt vor dem Spiel so ein bisschen mit ein paar Leuten aus der Battle Hockey Fankurve so einen kurzen Call gehabt, da ne? Machen wir regelmäßig oder nicht so oft wie früher, aber so einen kleinen Stammtisch, ne? Und dann waren dann auch zwei Iserlohner im Call, die dann auch gesagt haben, man muss jetzt vielleicht im Nachhinein auch mal Christian Hommel nochmal rausnehmen aus der Schusslinie oder sagen, der Kader war nicht wirklich so schlecht zusammengestellt, sondern er war halt dann einfach nicht gut gecoacht und dann nach den Qualitäten, nach den Stärken gecoacht. Aber es gab eben auch eben Beleidigungen in Richtung Christian Hommel. Es gab insgesamt aber Protest gegen die Organisation, gegen die Roosters, und das ist in Augsburg ja ausgeblieben, sondern da war einfach Unterstützung. Ja, ist natürlich auch gut zu wissen, die Mannschaft steht, die Fans stehen hinter der Mannschaft, aber vielleicht, wenn es da gekracht hätte, irgendwie im Dezember, im Januar, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wird es echt nochmal eng. Vielleicht hat man sich da auch ein bisschen zu sicher gefühlt mit dem Vorsprung und sich gedacht, also ich habe mir gedacht in der Phase, nee, also das schafft Iserlohn nicht mehr. Wie sollen die diese Punkte noch aufholen? Die müssen ja so viel gewinnen und dann dürfen die anderen gar nicht mehr punkten. Aber genau das ist passiert. Iserlohn hat sehr, sehr viel gewonnen und die anderen haben fast nicht mehr gepunktet, oder Augsburg in dem Fall.
Ja, so ist es.
Okay, dann gehen wir aus der DEL in die NHL, wo, wenn ich also mein Instagram aufmache über ein bisschen Hockey, wo ich den Fan und den ganzen Eishockey-Accounts folge, dann habe ich eigentlich nur einen Spieler und nur, also sehe ich die ganze Zeit eigentlich nur zwei blaue Augen bei Instagram. Immer nur die blauen Augen von Matt Rampe. Oder da mal ein Check zwischendrin mit ein paar Schritten Anlauf, wo er mal einen Lyubushkin jetzt in dem Fall gegen die Bande zimmert, aber ansonsten halt fight. Und die Frage ist ja wirklich, wie lange kann das gut gehen? Also erstmal finde ich, so präsent war einer, der vor allem eben für dieses Fighting bekannt ist, schon lange nicht mehr. Auch gibt der Social Media jetzt schon ein paar Jahre länger. Aber wirklich einen Spieler zu haben bei Ryan Reeves, gegen den er jetzt auch noch gekämpft hat, waren es dann auch, sag ich mal, Checks und Fights und halt vor allem natürlich die Sprüche zwischendrin. Aber dass einer jetzt wirklich Nacht für Nacht für diese Fans auch für diese Fights auch abgefeiert wird, das hat schon länger nicht mehr gegeben.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch eben genau daran, dass er quasi Leute an ein Eishockey erinnert, was es heute flächendeckend nicht mehr wirklich gibt. Also wenn du die 70er, 80er, sogar noch Anfang 90er Eishockey-Highlights anguckst, also wie da die Fäuste geflogen sind und was da für wilde Typen wirklich noch auf dem Eis waren. Und heute ist das alles ein bisschen stromlinienförmiger. Alle sind technisch top ausgebildet. Alle können in den Medien sehr langweilige Sachen sagen, die unverfänglich sind. Und dann kommt auf einmal da so ein 21-Jähriger, lässt irgendwie beim Outdoor-Game direkt seine Fäuste fliegen gegen eine richtige Fight-Legende und haut dann irgendwie 5 Fights in 7 Spielen waren es jetzt, glaube ich, raus. Und was wir natürlich auch überhaupt nicht vergessen dürfen, der Kollege spielt in New York und er hat am Wochenende gegen Toronto gespielt. Also die beiden mit Abstand wichtigsten Märkte, wie man ja immer so sagt, in der NHL. Und dann kommt noch hinzu, gerade ist Pause in der NFL. Es ist noch kein Baseball. Das heißt, das sind ja immer diese Wochen im Februar, März, wo es nur Eishockey und Basketball, also mehr oder weniger nur Eishockey und Basketball in den US-Medien gibt. Und dann stürzen sich die Leute natürlich noch mehr drauf. Und wenn dann noch einer, so ein Fighter kommt und dann auch noch in New York spielt, dann ist natürlich irgendwie auch klar, dass der besonders im Fokus ist. Aber ich gebe dir recht, wenn man sieht, was es ja sonst für unfassbare Spieler in dieser Liga gibt und was die auch gerade für Tore schießen und sonstige Aktionen haben, ist schon krass, dass einer ständig im Bild zu sehen ist, egal auf welcher Plattform. Und es ist eben nicht nur Social Media, sondern wer Wochenende Hockey Night in Kanada gesehen hat, also am Samstagabend, da war er, obwohl er ja, gut, er hat gegen Toronto gespielt, aber er spielt ja nicht bei einem kanadischen Team. Und wie der da ständig Thema war, auch in diesen Clips vorher und Highlights und ständig auch in den ersten 10 Minuten des Spiels wurde auf ihn gezoomt, wie er da mit seinen blauen Augen auf der Bank sitzt und sowas. Also ist schon bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, es ist halt auch ein Spieler, der sich dann so gut vermarkten lässt, ne? Also er hat über 2 Meter Körpergröße, fällt da auf, der, also in den Interviews, der kommt gut rüber, das ist ein guter Typ, der kann auch reden, dann gab es noch die Story, dass er auf dem Tag genau sechs Jahre nach dem Tod seines Vaters sein erstes NHL-Spiel macht, mit Anfang 20, ja, das spielt da alles rein, aber ich muss halt einfach sagen, ich denke immer wieder, also ich denke da jetzt so, wie der auch Angst wirklich den Gegnern einflößt, denke ich da immer in der Person auch an Derek Bogart. Und ich weiß nicht, ob ihr die Ice Guardians Doku gesehen habt. Wenn nicht, die gibt's, glaube ich, weiterhin auf YouTube. Also die muss man eigentlich gesehen haben, wenn man sich für Eishockey interessiert. Und wenn man nur mal schaut, wie viele Schläge.
So The Problem of Pain von TSN, diese Geschichte über Schmerzmittel und so.
Wenn man sich anschaut, wie viele Schläge der jetzt schon gegen den Kopf bekommen hat und wie viele Schläge er auch mit der blanken Faust ausgeteilt hat gegen Köpfe, was das für Schmerzen sein müssen. Und das ist einfach nicht durchhaltbar über einen längeren Zeitraum. Was passiert denn jetzt, wenn, also jetzt hat er seine Rolle so gefunden, ja, oder alle haben seine Rolle gefunden. Und jetzt wird er aber auch Nacht für Nacht wird er herausgefordert von irgendwelchen anderen Fightern, die sagen, ja, dem zeige ich jetzt mal oder das ist jetzt meine Aufgabe, gegen den eben.
Ja, Moment, er sucht es aber auch, ne? Immer dieses an der blauen Linie schon beim Warmmachen und rübergucken und ne, so Kontakt suchen und so. Also es ist ja nicht so, als würde er ständig hinterrücks angegriffen werden, müsste sich verteidigen.
Nee, er sucht es, aber die anderen suchen es auch. Also jetzt gegen Toronto war es ja dann auch in der Schlussphase erstes Spiels, dann sind sie noch ein paar Mal aus dem Weg gegangen, Reeves und Brampy, und dann hat es halt doch gekracht. Aber trotzdem sage ich jetzt, innerhalb von ein, zwei Wochen dann schon eine Handvoll Fights, wie soll es weitergehen? Wenn er diesen
mehr Strafminuten als Einsatzminuten, ne?
Ja, aber wenn er diesen Rhythmus beibehält, da muss man hochrechnen, wie viele Schläge er auf den Kopf bekommt und wie ungesund das einfach sein muss, ja. Auch selbst bei Kampfsportarten kriegst du nicht so viele Schläge ab auf den Kopf. Da hast du ein paar Kämpfe im Jahr und nicht alle zwei Tage einen.
Ja, vor allem meistens mit Handschuhen, ne?
Genau.
Also in der Regel zumindest. Es gibt natürlich auch andere Sportarten, aber. Ja, ich sag mal so, ich glaube, er bedient da aber auch einfach eine Sehnsucht von vielen Eishockey-Fans. Weiß nicht, ob ich jetzt das ganz große gesellschaftliche Rad drehen muss, aber Eishockey hat sich ja verändert. Es ist ja schon, wenn man es böse meint, weicher geworden. Und es gibt aber auch noch echt viel Publikum, was halt auf dieses harte Eishockey steht, dieses alte Eishockey. Das ist ja auch, das meine ich gesellschaftlich auch da ist es ja so, dass viele Leute sich gerade denken, hier gehen irgendwie Entwicklungen in die falsche Richtung, ich will das gerade zurückdrehen. Ne? Also ich bin nicht so jemand, nicht falsch verstehen, aber es gibt halt Leute und ich glaube, dass es die auch im Eishockey gibt. Dass es Leute gibt, die sagen, ja, aber früher war doch besser und das war noch härter und tougher und männlicher und bla bla bla. Und jetzt kommt wieder so einer, der genau dafür steht. Und die Medien wissen es halt, dass es viele Leute gibt, die sich für so interessieren und springen voll an. Also wer den Podcast von Jeff Merrick und Greg Wyschynski gehört hat, an dem Tag war ja Greg Wyschynski von ESPN, war ja dann irgendwie beim Training der Rangers und da waren dann wohl wirklich ohne Ende Reporter, viel mehr als sonst und keiner wollte irgendwie mit Zibane jetzt sprechen oder mit Kreider oder mit Panarin oder mit Chesterkin, sondern die wollten alle mit einem Typen sprechen, der 5 Minuten pro Abend auf dem Eis steht und 5 Minuten pro Abend auf der Strafbank sitzt. Ja. Und das ist, ja, ich finde auch nicht, dass das Eishockey seinen Fokus darauf legen sollte, aber natürlich funktioniert sowas, weil wir reden auch drüber, die Leute reden drüber, was ist das da, was kommt da für einer in die Liga, dann, wie du auch sagst, er fällt natürlich auch auf, der ist so groß und dann lacht er da mit seinen blauen Augen und so, also mit seinen blau geschlagenen Augen, ich weiß gar nicht, welche Augenfarbe der sonst hat. Und das ist natürlich eine Sache, das zieht, das bringt Klicks, das bringt Aufmerksamkeit und gerade ist der ja so etwas wahrscheinlich wie einer der 5 populärsten Spieler dieser Liga, ne?
Aber geht's dann, wenn wir jetzt mal von den Medien oder von der Aufmerksamkeit außenrum und Social Media weggehen, was bezwecken die New York Rangers damit? Also in den Playoffs wird anders Eishockey gespielt. Das ist ein Team, das den Stanley Cup gewinnen will, das gut drauf ist aktuell, auch Siegesserie zwischenzeitlich hatte eine lange, eins der Top-Team im Osten. Das will den Stanley Cup holen. Da brauchst du dann diese Rolle, die er aktuell spielt, einfach nicht in den Playoffs. Ja? Der wird's diese Rolle gar nicht geben. Also was geht's den Rangers jetzt da auch um Aufmerksamkeit, ein bisschen Publicity, vielleicht auch ein bisschen Ablenken von anderen, dass die anderen so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen oder andere ein bisschen Ruhe haben? Also ist es ein taktischer Move oder denken die einfach, ja, den ziehen wir jetzt mal hoch und ja, dann lassen wir mal machen?
Also ich weiß gar nicht, ob du diese Rolle nicht brauchst, denn ich finde, so Einschüchterung ist ja schon ein legitimer und wichtiger Teil des Sports und erinnern wir uns mal daran, wie in New York gesprochen wurde, als die Rangers gegen die Capitals aufgeschieden sind und sie sagten ja, wir hatten irgendwie keine Antwort auf Tom Wilson. Und da hat Tom Wilson ja auch nicht die Leute zusammengeschlagen reihenweise, sondern er hat sie vor allem gecheckt und so eingeschüchtert und sowas. Und ich glaube, dass so ein Rampy, weil er ja auch ein guter Checker ist, ne, mit seinem Körper, dass er, glaube ich, grundsätzlich für so ein Team eine wichtige Rolle spielen kann. Aber er wird dann in den Playoffs natürlich nicht ständig die Fäuste fliegen lassen dürfen. Ne? Und wie du eben schon mal richtig gesagt hast, ist es auch gut so, weil wer weiß, wie lang das Leben von dem Jungen geht, ne? Wenn der sich jetzt jeden Abend prügelt. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es auch in der modernen NHL und erst recht in den Playoffs Rollen für solche Leute gibt.
Da muss er irgendwie noch den Übergang finden zum, ich will nicht sagen reinen Fighter, aber zu dem, der fast jedes Spiel fightet, zu einem, der hart spielt und auch ab und zu mal die Fäuste fliegen lassen kann oder zumindest dieses Image hat, dass der Gegner weiß, das kann passieren. Ne? Vielleicht geht es auch darum, sich jetzt das Image schnell zu erarbeiten und dann zu sagen, okay, das ist immer eine Möglichkeit. Aber es, wie gesagt, es kann nicht funktionieren, wenn das jede Nacht passiert.
Ich glaube, es wird aber auch nicht so funktionieren, weil es gab ja jetzt auch selbst von Leuten, die sonst immer sehr pro-Fighting sind, gab es ja jetzt auch mal die ersten Ansagen, haben wir Leute, nehmen uns 21, verheizt den mal nicht, da muss jetzt mal irgendjemand von den Rangers mal den irgendwie, ne, mal an den Tisch bitten und sagen, Kollege, wir wissen das sehr zu schätzen, was du hier tust und das ist so wichtig, die Aufmerksamkeit und bla bla bla, aber bitte nicht jeden Abend, ne? Also mach das, weiß nicht, einmal die Woche und dann reicht es vielleicht auch, ne? Aber wie du auch richtig sagst, aktuell ist er natürlich der Man to beat, ne? Alle diese alten Fighter bei den gegnerischen Teams denken sich wahrscheinlich vor dem Spiel, ha, heute zeige ich dir mal, wie es geht, junger Mann. Und es gibt ja mittlerweile sogar schon die Entwicklung, dass irgendwelche Ex-Fighter jetzt dann die Kampfstil von dem analysieren und dann anfangen zu sagen, ja, das macht er gut, vor allen Dingen offensiv, also er hat gute Schläge, aber er ist defensiv noch nicht so gut, er muss sich mehr verteidigen, er darf da nicht so wild rangehen, er muss mehr Taktik rein und sowas. Also die Entwicklung gibt's ja auch schon und ich glaube, das wird auch erstmal nicht enden, bis die Rangers dem Riegel vorschieben. Und das müssen sie irgendwann, also nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern vielleicht aus gesundheitlichen Gründen.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass du hast halt jetzt natürlich Social Media viele Posts über die Rampy-Fights und dann irgendwie, wie ist die Entstehung gewesen und keine Ahnung, vorher noch das Interview mit Ryan Reeves, gibt's den Fight? Also das ist ja dann schon, wird ja über 2 Tage gezogen. Ja, vorher ist die Frage, wird's den Fight geben? Dann gibt's den Fight und den Tag danach wird der Fight dann analysiert. Es gibt zumindest jetzt auch wieder mehr Aufmerksamkeit für die negativen Folgen von diesen Fights, ja, oder eben das, was die Probleme, die Enforcer haben können. Also gab jetzt auch kürzlich wieder diese Info oder einen Post, dass es eine Studie gab, dass Enforcer einfach im Schnitt 10 Jahre weniger leben als die Nicht-Enforcer in der NHL aktive Spieler.
Und dann haben wir nicht darüber gesprochen, wie die letzten Jahre aussehen, ne?
Ja, genau. Ja, also und bei vielen halt leider schon während der Karriere, dass es dann losgeht mit Medikamentenmissbrauch und einfach, ja, auch psychischen Problemen. Eine Folge davon, dass Ramp jetzt auch oft herausgefordert ist ja auch, dass er sich dann vielleicht in ein paar Wochen mal Gedanken macht und so, okay, boah, jetzt muss ich morgen vielleicht wahrscheinlich schon wieder dann irgendwie gegen den und den fighten. Mache ich das oder nehme ich den Fight nicht an? Was ist dann die Folge, wenn ich den Fight nicht annehme? Werde ich dann kritisiert von meinen Mitspielern? Werde ich dann halt wieder selber als weich dargestellt? Das sind ja alles die Folgen, die noch kommen können.
Ja klar, und das ist ja auch dieser Druck, dem er unterliegt, weil es gibt nun mal Leute, die haben ganz klar Rollen in diesen Mannschaften und seine Rolle ist nicht Tore zu schießen, seine Rolle ist Physis. Und das ist auch bis zu einem gewissen Maße völlig in Ordnung. Die Sache ist halt nur, hat er so Angst, seinen Status, seinen Job, seine finanziellen Möglichkeiten, seine Aufmerksamkeit, bla bla bla, alles zu verlieren, wenn er aufhört zu fighten. Und er braucht ja gar nicht komplett aufhören zu fighten. Innerhalb dieser Gedankenwelt der NHL sind ein paar Fights ja auch in Ordnung. Nur die Sache ist, denkt er von sich wirklich, ich muss das jetzt jeden Abend machen, das ist das, was die Leute von mir sehen wollen, das ist das, wofür ich jetzt stehe, das ist meine Rolle. Also wie McDavid halt, wie von dem erwartet wird, dass er Tore schießt und Vorlagen macht, wird jetzt von ihm jede Woche, jeden Abend ein Fight erwartet? Ich hoffe nicht und ich hoffe auch nicht, dass er das denkt.
Ja. Also da ist halt der Coach dann einfach auch gefragt.
Oder auch ältere Mitspieler, ja. Weil ich meine, die Rangers werden ja vorher auch einen Spieler gehabt haben, der irgendwie mal die Fäuste liegen lässt. Und dann muss der dem auch mal sagen, mal Leute oder irgendwie Junge, fahr mal ein bisschen runter.
Peter Laviolette war die letzten Jahre bei den Washington Capitals. Vielleicht kann er Matt Rampy ja auch so ein bisschen klar machen, dass dann die Rolle eher Tom Wilson sein sollte. Natürlich nicht mit dem Scoring, das Tom Wilson hat, als jetzt irgendwie Derek Bogart zum Beispiel.
Das stimmt, weil Tom Wilson natürlich auch in seinem Leben schon ein paar echt dreckige Hits gefahren hat und natürlich auch viel gefightet hat, aber das ist ja jetzt keiner, der jeden Tag kämpft, ne?
Soweit der Bissl Hockey Podcast für diese Woche. Der Blick in die DL und in die NHL, wenn ihr jeden Tag hören wollt. Übrigens immer am Montag unsere Tops und Flops, dann in den 10 Minuten Eishockey, da wird es ein bisschen länger, da fassen wir das Wochenende auch sportlich etwas zusammen, schauen auf das, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Also 10 Minuten Eishockey über steady.de/bisselhockey, Montag bis Freitag, jeweils mittags dann in euren Podcatchern dieser Special Podcast. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.